Wir bitten dich, allmächtiger Gott, segne deinen Diener, den vom Volk zu Rom erwählten Papst Johannes Anglicus dem Ersten, und schenke ihm deine Gnade.
Gott, ein reines Herz und gib mir einen beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Erfreue mich fürderhin mit deiner Hilfe.
Es lebe unser erhabener Papst Johannes Anglicus, durch Gottes Wille und mit seinem Segen Bischof von Rom.
Die Tiara. Mir stockte der Atem, als der Bischof von Ostia die Papstkrone über mich erhob. Ich werde dich segnen. Oder wird dein Blitz herniederfahren und dein Zorn mich vernichten, wenn deine heilige Krone sich auf mein Haupt senkt, weil meine Anmaßung dir missfällt? Herr, ich traue auf dich, dass du mich geleitet hast bis auf den heutigen Tag.
Höchster Bischof unserer Kirche, Oberhirte und heiliger Vater der Christenheit, Statthalter Jesu Christi, Nachfolger der Apostelfürsten,
die Päpstin von Donna Wolfow Cross, Hörspielbearbeitung in zwei Teilen von Friedrich Bestenreiner. Erster Teil.
Erzbischof und Metropolit der römischen Kirchenprovinz.
Diese Frau darf niemals existiert haben. Das ist der ausdrückliche Wunsch seiner Heiligkeit.
Das läuft auf nichts Geringeres hinaus als auf eine Korrektur der Kirchengeschichte des 9. Jahrhunderts. Keine einfache Aufgabe, Eminenz.
Aber eine notwendige, Monsignore. Angesichts der gehässigen Kritik, der das Papstamt seitens des Protestantismus neuerdings ausgesetzt ist. Es geht um die unantastbare Würde des Heiligen Stuhls.
Eminenz, wir stehen jetzt am Ende des 17. Jahrhunderts. Seit über 800 Jahren ist die Existenz der in Frage stehenden Person allgemein bekannt. Nicht nur im Volksmund, nicht nur als Legende, sondern auch als historische Wahrheit. Akzeptiert und dokumentiert in Hunderten von Handschriften und Büchern.
Dann müssen dieselben eben vernichtet werden.
Eine Aufgabe, die... Eminenz, ihr verzeiht, wenn ich mich einer nicht-christlichen Metapher bediene, an die dem Sisyphos auferlegte Arbeit erinnert. Ein subtiler Plan des Vorgehens muss für diesen Zweck entworfen werden.
Zunächst und vor allem habt ihr euch über die in Frage stehende Person kundig zu machen. In allen Einzelheiten. Quis, quid, quomodo, ubi, quando, cur. Wer, wo, wann, unter welchen Umständen und so weiter. Gottes Hilfe wird euch nicht fehlen.
Ich will dein treuer Diener sein, o Herr, der du in deinem unerforschlichen Ratschluss nicht das Licht der Welt erblicken ließest, nicht als der Mensch, der ich vor den Bürgern und Edeln dieser Stadt zu sein scheine, vor den Würdenträgern deiner Kirche und vor allen meinen Mitmenschen, die ich liebe. Du hast mich sicher geführt unter der Bürde dieses Scheins auf all den Wegen meines Lebens. Hast mich vorbeigeleitet an den Irrwegen von Anbeginn.
Was ist das für ein Gebräu?
Die Wehen haben eure Frau geschwächt, Hochwürden. Dieses Mittel wird ihren Schmerz lindern.
Was es ist, möchte ich wissen.
Ein Mittel der Natur, wie Gott es wachsen lässt, hochwürdiger Herr. Bilsenkraut mit kräftigem Rotwein.
Zur Frau sprach der Herr, unter Schmerzen sollst du gebären. So steht es geschrieben. Eine solche Medizin ist gottlos, Weib.
Mein Vater, der Dorfpriester zu Ingelheim,
aus England in Karl des Großen Heiliges Römisches Reich eingewandert. Seine Gottesfürchtigkeit war größer als seine Liebe zu den Menschen, die Gott ihm anvertraut hatte.
Ich brauche eure Hilfe, hochwürdiger Herr.
Lasst Frauen aus dem Dorf holen.
Ich sollte die Frauen holen. Ich kann nicht gehen, denn eure Frau braucht mich. Euren ältesten Sohn können wir nicht schicken. Bei einem solchen Wetter könnte er sich verirren.
Also gut, ich gehe selbst.
Wenn ihr zurück seid, ist es zu spät. Ich brauche euch, eure Hilfe, und zwar rasch.
Das ist Sache der Frauen. Schlecht und unrein. In der Fäzis Urinamque. Ich habe nichts damit zu tun.
Dann wird eure Frau sterben. Schaut sie euch an. Und dann sagt mir, ob sie sterben wird oder nicht. Nun?
Um Himmels Willen. Was soll ich tun?
Helft mir, sie hochzuheben. Wir müssen das Ungeborene in die richtige Lage bringen. Wenn ich es sage, dann hebt sie, so hoch ihr nur könnt. Jetzt! Hoch! Packt ihre Schultern und drückt sie in meine Richtung. Ja, so. Gut, oh. Da ist es. Verdrückt. Gut so, oh ja. Dank sei dem Herrgott, Dank, Dank. Ein Mädchen und ein gesundes.
Ein Mädchen? Dann war die ganze Plage umsonst.
So etwas solltet ihr nicht sagen, Herr.
Per mulierem culpa successi. Es ist das Leib, durch das die Sünde die Welt betritt. Das Kind ist eine Strafe Gottes, eine Strafe für meine lebenslange Sünde, diesem Leib verfallen zu sein. Wird sie überleben?
Wenn es Gottes Wille ist, wird sie überleben.
Lass uns beten. Vater unser, du bist in Emily, wo im Namen und Dienern, quemeri din. Werde willo din, so in himili, so sa in erdu. Brot unser emissi kip uns jutu.
Was habt ihr zu berichten, Monsignore?
Ein Kind von außergewöhnlicher Begabung, Eminenz. Gesund trotz schwieriger Geburt. Der Vater unzufrieden ob der Geburt eines Mädchens, nennt sie Johanna. Auch der Name Jutte taucht in einigen Schriften auf.
Ubi, quando?
Ingelheim, ein Dorf in der Nähe von Mainz. 27. Tag des Winter Manot 814. Das allen verfügbaren Quellen nach wahrscheinlichste Geburtsdatum.
Bring mir das Lesen bei, Matthias.
Das schaffst du nicht, Johanna. Lesen, das ist schwieriger. Viel schwieriger, als bloß ein paar Buchstaben hinzumalen.
Du hast es doch auch geschafft, Bruder.
Ich bin ein Mann.
Du bist erst 13.
Aber nächstes Jahr. Und es ist gefährlich. Es ist wieder die Natur, dass ein Mädchen lesen und schreiben kann.
Die heilige Katharina konnte es auch. Der Bischof selbst sagt es in seiner Predigt. Sie wurde wegen ihrer Weisheit und Gelehrsamkeit geliebt.
Katharina war eine Heilige, eine Märtyrerin. Kaiser Maxentius ließ sie töten, weil sie ihn und seine Philosophen im Streitgespräch um Jesum Christum besiegt hatte. Und du bist bloß ein Mädchen. 5 Jahre.
Wie alt war Katharina, als sie getötet wurde?
33, wie Jesus Christus bei der Kreuzigung.
Dann muss sie das Lesen gelernt haben, bevor sie eine Heilige wurde, als sie bloß ein Mädchen war. So wie ich.
Alle Achtung.
Nun?
Also gut, fangen wir an. Das Evangelium des Johannes, Kapitel 1, Vers 1. In principio erat verbum,
et verbum erat apodeum, et verbum erat Deus. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Matthias lehrte mich lesen und schreiben in Theodiscu, der Sprache des Volkes, und in Latein.
Ubi sum ego vos non potestis venire. Dort, wo ich bin, könnt ihr nicht hingehen.
Aber dann ist er gestorben.
Kniet nieder.
An einem heimtückischen Fieber binnen 3 Tagen.
Wir alle werden Buße tun, um Vergebung für unsere Sünden zu erbitten, die den Zorn Gottes auf unsere Familie herabbeschworen haben. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster.
Mein Bruder Johannes und ich. Wir knieten auf dem harten Brett, das als Familienaltar diente. Ohne Essen und Trinken. Den ganzen Tag. Bis zum Anbruch der Dunkelheit.
Mutter, ein Gedanke ist in mir, ein wundervoller Gedanke.
Deine Gedanken, die bringen zumal Schwierigkeiten mit sich.
Vater wollte, dass Matthias die Palastschule in Aachen besucht.
Ich weiß.
Und jetzt möchte er, dass Johannes das tut. Aber Johannes will es nicht, weil er weiß, dass er es nicht schafft und Vater wütend sein wird.
Auch das weiß ich.
Ich könnte zu der Schule gehen.
Du bist von Sinn.
Aber ich lese gern. Ich lerne gern. Ich kann es schaffen.
Du bist ein Mädchen.
Immer höre ich dasselbe. Du bist ein Mädchen.
Du bist ein Mädchen. Du bist weiblichen Geschlechts. Du wirst eine Frau. Immer dieselbe Litanei. Ich trug Vater meinen Wunsch vor. Las aus der Bibel. In principio erat verbum, et verbum erat apodeum,
et verbum erat Deus. Alle Dinge wurden von Gott gemacht, und ohne ihn ist nichts, das gemacht wurde. Ich kann lesen, Vater. Matthias hat es mich gelehrt.
Du warst es, die meinen Sohn Matthias in die Irre geleitet hat. Du warst es, die den Zorn Gottes auf uns alle herabbeschworen hat. Du Wechselbalg, du Bastard! Du elende Missgeburt! Du hast deinen Bruder ermordet!
Du beherrschst die lateinische Sprache?
Ja, Herr.
Wie alt bist du?
7 Jahre, Herr.
Esculapius von Byzanz.
7 Jahre?
Zur Rast und Labung bei uns eingekehrt auf dem Weg nach Dorstadt.
Nun denn?
Wo er der Schola, der bischöflichen Domschule, einen Besuch abstatten wollte.
Quomodo? Assimilabimus regnum Dei? In qua parabola ponemus illud?
Wem ist das Reich Gottes ähnlich? Womit soll ich es vergleichen?
Richtig. Und nun Cicero. Kennst du die 6 Fragen, die man stellen muss, um die Umstände menschlichen Handelns eindeutig beweisbar zu machen?
Quis, quid, quomodo, ubi, quando, quo.
In Theodiscu?
Wer, was, wie, wo, wann, warum?
Euer Kind Hochwürden zeigt eine außerordentliche Geistesschärfe und alle Gaben des Verstandes. Sie sollte an der bischöflichen Domschule studieren.
Ausgeschlossen. Sie ist ein Mädchen. Aber hier, mein Sohn Johannes.
So leid es mir tut, Hochwürden, Johannes zeigt keinerlei Begabung. Ich werde Johanna dem Bischof empfehlen.
Esculapius.
Lebt wohl.
Der einzige Mensch, der Verständnis für das Mädchen Johanna hatte. Und er hielt Wort.
Mein Auftrag ist es, euch dies zu übergeben. Von seiner Eminenz, dem Bischof zu Dorstadt.
Ich hätte am liebsten laut aufgeschrien vor Freude.
Was hat das zu bedeuten?
Ich weiß nur, dass ich ein Kind zur Schola in Dorstadt bringen soll.
So, so. Also gut. Das ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für das Kind. Pack deine Sachen, Johannes. Du gehst mit dem Gesandten des Bischofs nach Dorstadt.
Mir blieb das Herz stehen.
Mit allem Respekt, Hochwürden, aber ich glaube, ich sollte ein Mädchen nach Dorstadt bringen. Ein Mädchen namens Johanna.
Ich bin Johanna.
Ach ja, da haben wir sie ja.
Unsinn, der Bischof hat meinen Sohn Johannes gemeint. Johannes, Johanna, ein Lapsus Calami, ein Ausrutschen des Schreibrohrs. So etwas geschieht häufig.
Ich weiß nicht.
Gebraucht euren Verstand, Mann. Was sollte der Bischof mit einem Mädchen an der Schola anfangen?
Eben das erschien auch mir merkwürdig. Wer ist diese Frau?
Ich bin Gudrun.
Die Hausfrau. Eine sächsische Heidin. Seit langer Zeit ringe ich darum, ihre Seele den Klauen der Götzen zu entreißen und der barmherzigen Hand Jesu zuzuführen.
Was sagt ihr denn zu dieser Sache?
Ihr wagt es, das Wort eines ergebenen Dieners des Herrn anzuzweifeln?
Hochwürden, ich muss euch offenbar an die Pflicht erinnern, die ihr der Autorität schuldet, die ich vertrete. Nun, gute Frau, ist es nun der Junge oder das Mädchen?
Es ist der Junge, den ihr wollt, Herr. Nehmt ihn.
Ich trat aus der stillen Dunkelheit des Hauses in die munterle Nacht. Am Waldrand blieb ich stehen. Da war der Weg.
auf dem der Gesandte und Johannes davongegangen waren. Und da war das Haus, in helles Mondlicht getaucht, fest, warm und vertraut. Da war aber auch
Johannes, Johanna, ein Lapsus Calami, ein Ausrutschen des Schreibrohrs.
Mein Vater, der Dorfpriester, der englische Missionar.
Du warst es, die den Zorn Gottes auf uns alle herabbeschworen hat. Du Wechselbalg, du Bastard, du elende Missgeburt. Du hast deinen Bruder ermordet.
Plötzlich wusste ich, alles, was zählte, alles, wonach ich strebte, meine ganze Zukunft, lag in der anderen Richtung.
Ganz Eminenz, ich bringe das Team.
Ein Kind? Ich sehe zwei. Oder sehe ich schon doch nicht?
Ich glaube, es ist das Mädchen, nachdem ihr habt schicken lassen, der Bischof zu machen.
Der Bischof. Gewaltiger Schmerbauch, gerötetes Gesicht. Zu seiner Rechten eine dralle Frau. Zu seiner Linken ein hochgewachsener Mann.
Du bist schon weit hergekommen.
Rotes Haar.
Hast du Hunger?
Und Augen, wie ich sie nie zuvor gesehen hatte.
Die Anwärterin für die Domschule, die der Grieche euch empfohlen hat.
Ja, richtig. Ein Mädchen. Sonderbarerweise ein Mädchen. Du bist also dieser kleine Gelehrte, die mir empfohlen wurde.
Der hochwürdige Herr Aesculapius hat mich unterrichtet. Ich habe fleißig studiert, Eminenz.
Ja, in der Domschule wimmelt es von fleißig studierten Dummköpfen, die aber rein gar nichts wissen, wenn man sie fragt. Ja, was weißt du? Was kannst du?
Lesen und schreiben, Eminenz.
Welche Sprache? Theodisk oder Latein?
Beides, Eminenz. Und Griechisch.
Griechisch? Habt ihr das gehört? Sogar unser hochgelahrter Herr Odo tut sich schwer mit dem Griechischen. Genauer gesagt, er kann es überhaupt nicht. Nicht wahr?
Es ist eine heidnische Sprache, Eminenz.
Richtig, richtig. Odo hat immer recht. Ist das nicht so, Odo?
Mit Verlaub, Eminenz, es ist wieder den göttlichen Willen, eine Frau in die Domschule aufzunehmen.
Ihr scheint den göttlichen Willen ja sehr genau zu kennen.
Außerdem ist es sinnlos. Frauen sind von Natur aus für eine nennenswerte Hirntätigkeit ungeeignet, da die brauchbaren Teile des weiblichen Hirns winzig klein sind.
Wie erklärt ihr euch dann die Kenntnisse dieses Mädchens? Des Lateinischen, des Griechischen?
Die angeblichen Kenntnisse, Eminenz. Reine Erfindung unseres berühmten griechischen Freundes Aesculapius, um euch zu imponieren.
Das konnte ich nicht zulassen. Dieser Widerling wagte es, Aesculapius herabzuwürdigen. Aber da war der warnende Blick des rothaarigen Ritters, Markgraf Gerold von Villaris, wie ich später erfahren sollte. Gerold.
Also gut. Odo, stellt sie auf die Probe.
Hier, Eminenz? Das scheint nicht der angemessene Ort.
Hier und jetzt, sage ich.
Nun denn. Quincunque vult. Was bedeutet das?
Eine leichte Frage. Quincunque ist der Lehrsatz,
der besagt, dass die drei Personen der Dreifaltigkeit kosubstantiell sind. Die Zwei-Naturen-Lehre, dass Jesus Christus so vollkommen göttlich ist, wie er vollkommen menschlich gewesen ist.
Confessio Fidei, was ist das?
Das ist der falsche und der schädliche Lehrsatz.
Diese Antwort musste genau formuliert sein.
Warum?
Aesculapius hatte mich in dieser Frage ausdrücklich zur Vorsicht gemahnt.
Begründet es.
Filius non proprius.
Sed adoptivus. Christi Göttlichkeit sei dadurch entstanden, dass er von Gott Vater adoptiert worden sei. Das ist eine Irrlehre, weil in ultraque natura proprium eum et non adoptivum filium dei confitemur.
Weil der Heilige Geist nicht nur dem Vater entspringt, sondern auch dem Sohne. Es gibt nur einen Sohn, und dieser ist eben kein angenommener Sohn.
Literatissima. Tja, Odo, was meint ihr dazu?
Hatte der Grieche recht?
Bei einigen Frauen ist, wie auch bei manchen Tieren, die Fähigkeit zur Nachahmung entwickelt. Und dies erlaubt ihnen, sich die Worte der Männer einzuprägen. Aber dies darf nicht mit der wahren Vernunft verwechselt werden, die ihrem ganzen Wesen nach eine männliche Eigenschaft ist.
Warum?
Der heilige Paulus selbst hat es als unumstößliche Wahrheit befunden, dass Frauen dem Manne unterlegen sind, was den körperlichen Entwurf, die Rangfolge und die Willenskraft betrifft.
Wie kann die Frau dem Manne im körperlichen Entwurf unterlegen sein, da sie doch aus der Rippe des Adam geschaffen, Adam selbst aber nur aus ordinärem Lehm? Und die Rangfolge? Eva wurde innerhalb des Paradieses erschaffen, Adam außerhalb. Und Willenskraft. Eva aß aus Liebe zum Wissen und aus Liebe zum Lernen vom Apfel am Baum mit der Erkenntnis. Und Adam nur, weil Eva ihn fragte, ob er ein Stück haben wolle und er gerade einen leeren Magen hatte.
Jetzt war ich zu weit gegangen, glaubte ich. Dann aber...
Mein lieber Odo, das wird ja nicht verstanden. Sie verdammt. Und ihren Bruder nehmen wir auf, weil das Mädchen so sehr an ihm hängt. Mag aufgeben. Kümmern wir uns mal.
Kommt doch einmal. Und nicht so müde.
Kühe muhen, Pferde wiehern, Esel schreien, Elefanten brüllen. Die Anfänger mit ihren Übungen in den einfachen Formen lateinischer Verben.
Ja, ihr könnt gehen. Du bleibst auf deinem Platz. Deine Hand ist noch nicht sicher genug. Hier und hier hast du die Buchstaben nicht rund genug geschrieben. Du antwortest nicht? Du rechtfertigst dich nicht?
Er wollte mich in die Falle des Widerspruchs locken, mich provozieren, um mich letztendlich...
Zur Strafe wirst du diesen Brief des Timotheus in schöner Handschrift niederschreiben.
Um mich letztendlich von der Domschule verweisen zu können.
25 Mal!
Aber diese Genugtuung bereitete ich dem Herrn Odo nicht. Meine Mitschüler.
Jutte, zeig uns deine Tutte.
Sie drangsalierten mich, wo sie nur konnten.
Jutte, alle deine Tutte.
Markgraf Gerold. Zur rechten Zeit. Alle hatten auf mich eingeschlagen, sogar mein Bruder Johannes. Gerold hob mich auf. Ich spürte die Kraft seiner Arme, seiner Schultern.
Dieses Mädchen, ihr Helden, ist tapferer als ihr alle zusammen. Und klüger noch dazu.
Niemand bis auf meinen Lehrer Aesculapius hat sich so für mich eingesetzt. So gute Dinge über mich gesagt, wie Gerold. Er nahm mich mit auf Schloss Silaris. Mit seiner Tochter Gisa teilte ich das Schlafgemach. Ich war 13 Jahre alt. Die Knospe einer Rose wächst im Dunkeln. Sie weiß nichts von der Sonne, bis die Hülle schließlich birst und die Rose erblüht. Ich liebte Gerold und werde ihm mein Leben lang lieben.
Edler Herr, gedenkt ihr noch des Tags, da wir nach Saint-Denis fuhren?
Da war ein Jahr vergangen. Wir waren oft zusammen.
Ja, ein schöner Tag.
Ich denke oft daran.
Der Jahrmarkt von Saint-Denis. Ich hatte Dinge dieser Welt gesehen, wie ich sie nie geahnt hatte. Umhänge und Mäntel aus purpurner Seide. Kostbare Pelze, Perlen und Gemmen, Silber und Gold. Die alte Frau, die mir wahrsagte.
Du bist, was du nicht sein wirst. Und was du werden wirst, ist anders als du bist. Macht und Größe werden dein sein.
An dem Tag ertrank die Dienerin eurer Frau Richild.
Ach ja, sie trat fehl, als wir den Fluss überquerten.
Ihr sprangt ihr nach, um sie zu retten.
Vergeblich. Ich konnte sie nicht finden.
Ich hatte Angst um euch.
Kein Grund, mir nachzuspringen.
Ich sah euch nicht mehr.
Du hättest mir nicht folgen dürfen. Stell dir vor, dir wäre etwas geschehen, ich...
Ja?
Wir müssen zurück nach Vilaris.
Ich bliebe lieber hier.
Es schickt sich nicht für mich, mit dir so lang allein zu bleiben.
Warum? Du willst mich nicht?
Ich will dich mehr, als ich je eine Frau gewollt habe. Aber du bist ein Mädchen. Und ich bin verheiratet.
Ich weiß.
Du weißt nichts. Man beobachtet uns. Es gibt sonderbare Blicke auf Velaris. Und ein Flüstern geht um.
Die edle Richild, Markgräfin zu Velaris.
Euer Eminenz.
Seid willkommen, Richild. Bringt ihr Neuigkeiten von eurem Gatten? Es ist ihm auf der Reise doch nicht etwa ein Unglück zugestoßen, möge Gott es verhüten.
Nichts dergleichen, Eminenz. Geralt hat 10 Mann bei sich, ist gut bewaffnet und mit reichlich Proviant versehen.
Er ist als Missus unterwegs, sagte man mir, im Auftrag des Kaisers, ein ehrenvolles Amt.
Ich suche euch auf, um eure Hilfe in einer häuslichen Angelegenheit zu erbitten.
Mit Vergnügen. Welcher Natur ist diese Angelegenheit?
Es geht um das Mädchen. Johanna. Sie ist zur Frau geworden. Deshalb, so scheint es mir, ziemt es sich nicht, dass sie noch länger unter unserem Dache wohne.
Ja, ich verstehe. In diesem Falle sollten wir für diese junge Frau eine andere Unterkunft.
Ich habe bereits für eine günstige Möglichkeit gesorgt, Eminenz. Auch für ihre Zukunft.
Lasst hören.
Der junge Mann heißt Iso, der Sohn des Hufschmieds. Eines Tages wird er die Schmiede übernehmen.
Eine Heirat? Das verwundert mich. Hat das Mädchen denn Andeutungen gemacht, eine Ehe betreffend?
Die Entscheidung darüber liegt nicht bei ihr, Eminenz.
Mag sein, aber das Mädchen scheint doch sehr an seinen Studien zu hängen. Und im Falle einer Heirat kann sie die Schola nicht mehr besuchen.
Das gerade, Eminenz, ist der Grund meines Kommens. Da ihr beschlossen habt, das Mädchen an die Schola zu holen, müsst ihr auch eure Einwilligung geben, es von der Schule zu entlassen.
Und was hält euer Gemahl von dieser Regelung?
Er weiß doch nichts davon.
So. Nun, dann werden wir ganz einfach auf die Rückkehr des Markgrafen Gerold warten. Gewiss besteht in dieser Sache keine Notwendigkeit zur Eile. Ich begleite euch hinaus.
Übrigens habe ich vor kurzem einen Brief von meinem Vetter Sigismund bekommen, dem Bischof von Utrecht.
Ein bedeutender Mann.
Er wird die Synode zu Aachen leiten. Diesen Sommer.
Man hat mir darüber berichtet.
Sicherlich auch über den wichtigsten Gegenstand der Synode.
Nicht so sehr im Einzelnen.
Es soll sich handeln um bestimmte Unregelmäßigkeiten in der Führung von Bischofsämtern.
Unregelmäßigkeiten? Welcher Art?
Wenn man die Einhaltung des Keuschheitsgelübdes als das den Regeln gemäße betrachtet, so wäre eine Abweichung davon eben als eine Unregelmäßigkeit zu bezeichnen. Ihr stimmt mir doch bei, Eminenz.
Gewiss, gewiss.
Was nun den besagten Gegenstand der Synode betrifft, muss er sich auf Berichte aus den Bistümern stützen.
Ja, das ist...
In einem Brief an mich bittet er mich ausdrücklich, ihm Informationen über eure Amtsführung zukommen zu lassen, Eminenz. Nun haben die Einzelheiten, was die Verlobung des Mädchens betrifft, meine Zeit sehr in Anspruch genommen. Das hat es mir bisher nicht ermöglicht, meinem Vetter zu antworten.
Das ist...
Unhöflich ist es, ja, das gebe ich zu. Aber nun... Da die Hochzeitsfeier eurem Willen Eminenz zufolge verschoben wird, sehe ich mich selbstverständlich in der Pflicht.
Nein, nein.
Der Bischof, mein Wohltäter.
Ihr habt meine Zustimmung, edle Markgräfin Richel zu Villars.
Ein verzagter Sünder in der Schwäche seines Fleisches.
Ich werde den Studienabschluss dieses Mädchens sofort veranlassen.
Er lieferte mich aus.
Und ihr Glückwünschen zur Verehelichung mit diesem...
Iso, eure bischöfliche Gnaden.
Iso. Ach ja.
Wohin wäre ich geraten damals? Wenn alles geschehen wäre, wie es hiermit beschlossen war.
Sitz, Lausplina, sitz, Sonora.
Sitz, Lausplina, sitz, Sonora, sitz, Lucunda, sitz, Decora. Laut soll unser Lob erschallen und das Herz in Freude wallen. Mein Herz war von tiefster Traurigkeit erfüllt. Bischof Fulgentius hatte seine Hand von mir genommen, hatte mich, seine Schülerin Johanna, fallen lassen.
Eminenz, was habe ich getan? Warum lasst ihr zu, dass ich...
Johanna, es blieb mir nichts anderes übrig, als diese Entscheidung zu fällen. So wie dir nichts anderes übrig bleibt, als dich ihr zu fügen.
Lauda, Sion, Salvatorem.
Lauda, Sion, Salvatorem.
Alleluia, 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 Alleluia.
Die Lauden in Gott Vater Almat.
Ich stand vor dem Altar. Iso, der Sohn des Hochschmieds, neben mir. Ich sah ihn zum ersten Mal in meinem Leben. O Gerold, du allein könntest mich retten.
Du allein könntest mich fröhlich machen, auch wenn du nicht bei mir bist, nicht bei mir sein kannst oder darfst oder willst, Liebster. Lass wenigstens mein Herz bei dir weilen. Ich liebe dich bis ans Ende meiner Tage. Ohne dich ist Leere, Nacht, Finsternis, mit nur einem Licht in der Ferne, das nicht und nicht näher kommt.
Wie normal.
Die Normannen. Die Kirche in ein Trümmerfeld verwandelt. Alle niedergemacht.
Was ist denn? Hört denn keiner?
Nur ich überlebte wie durch ein Wunder. In dem hohlen Inneren eines Altaraufsatzes. Es war ein Wunder.
Iso. Er ist tot.
Mein Bruder Johannes in einer Ecke des Kirchenschiffes.
Der Bischof. Otto. Heuchel. Der Hofschmied.
Alle tot. Dort statt in Trümmern. Niedergebrannt. Häuser, Scheunen, Ställe. Nichts als Schutthaufen.
Wohin soll ich gehen? Nach Hause? Johannes ist tot. Wenn Vater es erfährt, wird er mich... Herr, höre mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Mein Herz ängstigt sich in seinem Leibe und Todesfurcht ist auf mich gefallen. Oh Gott, wenn ich doch bloß... Wenn ich doch bloß... Johanna... Johannes, wie wenig da fehlt. Johanna.
Johannes. Der Entschluss kam über mich wie ein Blitz aus dunklen Wolken. Konnte es denn die Macht des Bösen gewesen sein, die in diesem Augenblick meine Gedanken verführte? Oder war es nicht vielmehr die Allmacht Gottes?
Inter feces et urinam nascimur.
Erstaunlich, ja, dass Gott uns zwischen Kot und Urin das Licht der Welt erblicken lässt. Was er sich wohl dabei gedacht hat.
Das ist eine blasphemische Äußerung, Monsignore. Gott denkt nicht, Gott ist. Nichts Substanzielles, nichts Substanzloses, nichts, was man nennen oder durch sinnliche Wahrnehmung erfassen kann. Ohne Vorher, ohne Nachher. Raumlos, zeitlos. Inter feces et urinam. Gibt es einen deutlicheren Hinweis auf die Sündhaftigkeit des Entstehens, dessen Ursprung das Weib ist? Einer Sündhaftigkeit, die nur durch das heilige Sakrament der Taufe und einen Erdenwandel in Keuschheit, Gebet und Buße getilgt werden kann? Versteht ihr jetzt, Monsignore, den Willen des Heiligen Vaters? Den Willen zur vollkommenen Tilgung des Schandmales, das von diesem Weib unserer heiligen Kirche aufgebrannt worden ist? Wie weit seid ihr mit euren Nachforschungen?
Die in Frage stehende Person entwickelt schon als Kind einen unstillbaren Drang nach Wissen. Er wird ihre Kenntnisse zunächst vom älteren Bruder Matthias, schließlich von einem gewissen Esculapius. Mit 10 verlässt sie fluchtartig das Elternhaus, wird in die bischöfliche Schola in Dorstadt aufgenommen. Hier verliert sich ihre Spur und taucht erst wieder in verschiedenen Handschriften um das Jahr 830 auf. Da bereits, als Bruder Johannes Anglicus im Kloster zu Fulda.
Wer ist diese Frau dort?
Judith, die Gattin von Baron Weifar, eine gelehrte Frau. Man sagt, dass sie Latein in Wort und Schrift so gut beherrscht wie ein Mann.
Ein schwerer Verstoß gegen die natürliche Ordnung.
eine Überheblichkeit. Gott wird sie dafür strafen.
Das hat er schon. Letzten Monat hatte sie wieder eine Totgeburt. Du sollst sie nicht so anstarren, Bruder Johannes Anglicus. Sobald eine Frau erscheint, hat ein Mönch die Augen in Keuschheit gesenkt zu halten.
Da hast du recht, Bruder. Aber einen Menschen wie sie habe ich noch nie gesehen. Mit einem blauen und einem braunen Auge.
Das lügst du. Beide Augen sind braun.
Das kannst du doch gar nicht wissen, Bruder. Es sei denn, du hättest deine Augen nicht voller Keuschheit gesenkt, sondern die Dame genau angeschaut. Oder bist du allwissend?
Du bist, was du nicht sein wirst. Und was du werden wirst, ist anders als du bist.
Die Wahrsagerin auf dem Jahrmarkt von Saint-Denis. Ich war jetzt etwas anderes als vor 5 Jahren. Und war nicht gewesen damals, was ich jetzt war.
Macht und Größe werden dein sein.
Geralt. Wo war Geralt?
Du hättest ihn nicht so ernst nehmen sollen. Du bist nur die vorläufig letzte Perle in meines edlen Mannes langer Halskette seiner Eroberung.
Unvorstellbar. Aber irgendetwas zu tun, um mit Geralt Verbindung aufzunehmen, war zu gefährlich. Zwar meine Mönchstonsur, die Narbe auf der Wange von der Verletzung in der zerstörten Kirche, ließen die Maske meiner Männlichkeit glaubwürdig erscheinen. Dennoch, mein wahres Geschlecht konnte sich durch angeborene, mir selbst unbewusste weibliche Gesten verraten. Gott muss fortwährend Wunder gewirkt haben.
Die Ordensregeln des heiligen Benedikt sehen den Schutz des Schamgefühles jedes einzelnen Mitgliedes unserer Mönchsgemeinschaft vor. Daher hat der Leib dieses Gefäß der Sünde verhüllt zu bleiben.
Die weiten Umhänge der Benediktiner verbargen meine weiblichen Formen.
Jeder Bruder hat in Mönchskleidung zu schlafen.
Selbst im heißesten Monat des Jahres, im Heuvimanot. Denn der menschliche Körper wurde eingeteilt in ehrbare, weniger ehrbare und unehrbare Körperteile. Nur Gesicht, Hände und Füße galten als ehrbar.
Bäder sind untersagt, ausgenommen für die Kranken.
Dementsprechend war der Geruch, der die heiligen Räume erfüllte, und der Verbrauch an Weihrauch.
Bitte, Frau Judith, ich werde den ehrenwerten Abt von eurer Ankunft in Kenntnis setzen. Falls ihr Essen und Unterkunft begehrt, sind wir gerne bereit.
Ihr seid sehr zuvorkommend, Vater. Aber ich möchte nur in eurer Kirche diese Kerze anzünden. Für mein totgeborenes Kind.
Mein Bedauern, edle Frau, als Sakristan ist es meine Pflicht, euch davon in Kenntnis zu setzen, dass ihr diese Kirche nicht betreten dürft, solange ihr noch unrein seid.
Mein Kind ist die vorgeschriebenen 33 Tage tot.
Euer Kind war ein Mädchen, nicht wahr?
Das Arme.
Dann wird die Zeitspanne der Unreinheit doppelt so lang. Kehrt nach Hause zurück und betet für das Seelenheil eures ungetauften Kindes. Und legt Schreibrohr und Pergament nieder. Nimmt stattdessen Nadel und Zwirn, wie es einer Frau ansteht.
Da war er wieder. Der unsägliche christlich-männliche Hochmut, der mein Leben mehr verpestete als der Gestank der ungewaschenen Mönche.
Gebt mir die Kerze, edle Dame. Ich werde sie für euch anzünden und für euch und euer armes Kind beten.
Was fällt dir ein, Bruder Johannes? Ich verurteile dich für heute zu strengem Fasten.
Dieser junge Mönch,
Johannes Anglicus,
ganz recht, scheint mir von äußerst scharfem Verstande zu sein und großer Gelehrsamkeit. Wir sollten ein Auge auf ihn haben. Unlängst traf ich ihn in der Bibliothek an, als er eine Abhandlung des heiligen Chrysostomus las.
Chrysostomus?
In griechischer Sprache, ja.
Unsere Bibliothek, ehrenwerter Abt, verfügt über eine Sammlung griechischer Abhandlungen über die Medizin. Hippokrates, Aetius, Olibarius, Alexander von Thrales.
Und niemand von uns kann sie lesen.
Übrigens deine Übersetzung, Johannes. Der Bischof hat eine Kopie angefordert. Gib Acht, dass dein Kampf vor Stolz nicht so anschwillt, dass er nicht mehr unter die Kapuze passt.
Kennst du diese Pflanze?
Fenchel, Bruder Benjamin?
Du gibst einen Absud von Fenchel gegen die Verstopfung des Darmes. Und das hier?
Kerbe.
Was sagt Hippokrates dazu?
Kerbe ist ein Mittel gegen die Plage der Hämorrhoiden.
Und das?
Absinth. Gegen die Dämonen des Fiebers.
In diesem Garten. Ich pflege ihn seit über 30 Jahren. Lässt Gott gegen jedes Leiden ein Mittel wachsen. Er ist wahrhaft ein Garten Gottes. Ich werde dich den Gebrauch dieser Pflanzen lehren. Die Herstellung der Extrakte und Aufgüsse, ihre Anwendung in Umschlägen, als Pulver, als Einlauf. Und noch etwas möchte ich dich lehren, Johannes. Das Wichtigste.
Ich höre.
Kein Mittel hilft ohne den Segen Gottes.
Bruder Benjamin, helft! Schnell, kommt!
Er ist halb tot.
Wen habt ihr denn da?
Den Gottschalk.
Gleich auf das Bett hier.
Oh, der Kerl hat ein Gewicht.
Was ist denn da passiert?
Er hat gebeten, das Kloster verlassen zu dürfen. Abdrabanus hat zur Strafe die Geißelung befohlen.
Oh Gott, Bruder Johannes, seht her. Das Fleisch ist aufgeplatzt.
So etwas habe ich noch nie gesehen. Das Weiße?
Sind die Rippen, liegen bloß. Er ist ohne Bewusstsein.
Wir sollten ein paar Steine heiß machen.
Heiße Steine mitten im Sommer?
Seine Haut ist feucht und kalt. Der Atem flach. Kaum ein Puls. Hat einen Schock. Laut Hippokrates kann dieser Schock einen Menschen töten, weil er einen Kälteschauer hervorruft, der sich aus dem Körperinneren ausbreitet.
Ach, so gut. Mach Feuer.
Die heißen Steine in Flanell wickeln und um den Körper herumlegen. Zwei größere Steine unter die Füße. So hat es Hippokrates empfohlen.
Der Puls?
Kräftiger und langsamer.
Er kommt wieder zu sich.
Gelobt sei Gott, der Herr.
Dieser heidnische Arzt hat recht gehabt. Und du hast heilende Hände, Bruder Johannes. Bald werde ich dich nichts mehr lehren können.
Hiermit untersage ich euch, eine Kirche zu betreten, einen Marktplatz oder sonst einen Ort, an dem Menschen sich befinden. Ich untersage jedem von euch, sich einem Menschen zu nähern, ohne eure Glocke zu läuten und ihn auf diese Weise zu warnen. Ich untersage euch, in Gesellschaft anderer Menschen zu essen und zu trinken. Dies ist euch fortan nur unter Aussätzigen erlaubt, wie ihr es seid. Ich untersage euch jede fleischliche Beziehung zu anderen Menschen, auch zu euren Gatten. Ich untersage euch, Kinder zu zeugen oder sie zu stillen.
Oh Herr, bitte Herr, lasst mich nach Hause. Ich habe 4 kleine Kinder. Mein Mann ist gestorben. Niemand kümmert sich um die Kinder. Das Jüngste stille ich. Wenn ich nicht komme, verhungern sie. Bitte, bitte.
Wie heißt du?
Madalgis.
Der Himmel wird für die Unschuldigen sorgen. Du hast gesündigt, Madalgis, und deshalb hat Gott dich mit der Krankheit geschlagen.
Das war nicht mein Gott, so grausam und unerbittlich.
Sis mortuus mundo, vivens iterum deum.
Abanus ging von einem Kranken zum anderen. Ein Mönch schleuderte auf jeden eine Schaufel voll Friedhofserde. Sie gelangten zu Madalgis.
Magst du auch tot sein vor den Augen der Welt? So lebst du doch vor den Augen des Herrn.
Halt!
Diese Frau ist keine Aussätzige. Ehrenwerte Abt.
Was sagst du da?
Die krankhaften Veränderungen sind nicht auf Aussatz zurückzuführen. Seht ihr, wie ihre Haut sich rötet, weil sie vom Blut darunter gespeist wird? Diese Hauterkrankung ist nicht ansteckend. Sie kann geheilt werden.
Gott hat diese Frau mit den sichtbaren Malen der Sünde gezeichnet. Wir dürfen uns dem Willen des Allmächtigen nicht widersetzen.
Gott hat uns das Wissen verliehen, jene zu erkennen, die er auserwählt hat, die Last dieser Krankheit zu tragen und von jenen zu unterscheiden, die er nicht dazu auserwählt hat. Mit eurer Erlaubnis, Vater, begleite ich diese Frau nach Hause zu ihren Kindern. Und dann stelle ich fest, woran sie wirklich erkrankt ist.
Aber du bist ein junger Mann und der fleischlichen Begierde ausgesetzt.
Ehrwürdiger Vater, ich bin zu alt, als dass die fleischliche Versuchung noch eine Gefahr für mich wäre. Erlaubt, ich werde Bruder Johannes begleiten.
Madaldi ist zu Hause. Eine fensterlose Karte. Zecken, Flöhe, Läuse im Schilf des Fußbodenbelages und in den strohbedeckten Schlafpritschen. Sauberkeit war hier das oberste Gebot.
Das Wasser ist kalt wie der Tod. Ich werde sterben, wenn ich bade.
Du wirst sterben, wenn du nicht badest. Wenn wir nicht das alte Reisig auf den Fußboden hinauswerfen, nicht die Schlafpritschen mit frischem Stroh bedecken und nicht das faulige Strohdach abdecken und durch ein neues ersetzen.
Ihr Zustand besserte sich. Die Entzündungen verschwanden, die Geschwüre halten ab. Sie war auf dem Weg der Genesung. Mein erster Erfolg als Arzt.
Du hast recht gehabt, Bruder Johannes. Es ist kein Aussatz. Wir müssen zurück ins Kloster und es den anderen beweisen.
Und ein weiterer Erfolg war mir beschieden. Madalgis ältester Sohn Arm. Es war zugleich ein Dank an meinen Lehrer Aesculapius.
Zuerst musst du mir zeigen, dass du noch weißt, was du bis jetzt gelernt hast. Was bedeutet das?
Die klassische Methode des Fingerrechnens, die auf den großen Gelehrten Beda Venerabilis zurückging. Er lernte sie schnell.
Das sind Einheiten für die eine.
Und das?
Sind Einheiten für die Zehner.
Gut. Und an der rechten Hand?
Diese hier bedeuten Hunderter und die hier Tausender. Gib mir noch eine Aufgabe.
Es machte Freude, den Jungen zu unterrichten.
Arm.
Sein Wissensdurst war unstillbar.
Falls ich es einrichten kann, würdest du dann gerne zur Klosterschule gehen?
Oh ja, bitte.
Dieser wissensdurstige Knabe Arm, ältester Sohn der Kettnerin Madalgis. Damals konnte ich nicht ahnen, dass er Jahre später mein Lebensretter werden würde.
Wie Lazarus ist diese Frau Madalgis in die Welt der Lebenden zurückgekehrt. Dank der von Gott gesegneten heilenden Hand unseres Bruders Johannes Anglicus. Als geistlicher Vater unseres Klosters steht mir das Recht zu, aus euren Reihen einen Priester zu wählen, als Nachfolger unseres seligen Herrn entschlafenen Bruders Alduin. Nach vielen Gebeten und tiefer Selbstbesinnung habe ich mich für einen Bruder entschieden, der seiner großen Belesenheit und Gelehrsamkeit wegen hervorragend für dieses Amt geeignet ist. Bruder Johannes Anglicus.
Ich war Priester geworden. Die Tochter einer heidnischen Mutter durfte von nun an die heiligen Sakramente erteilen. Der Wunschtraum meines Vaters war es gewesen, meinen Bruder Matthias im Priesteramt zu sehen. Später, als dieser gestorben war, Johannes. Nun erfüllte die Tochter diesen Lebenstraum. Eine Frau. Unrein in den Augen der Kirche. Eine Ketzerin, der ein qualvoller Tod gewiss wäre, würde sie entlarvt werden. Ironie des Schicksals? Oder göttliche Fügung?
Dein Vater ist hier, Bruder Johannes Anglicus.
Nein. Mein Vater. Sagst du?
Er wartet im Garten, um dich zu begrüßen.
Bruder Samuel, ich möchte ihn nicht sehen. Ich kann nicht.
Bruder, das kann nicht dein Ernst sein. Er ist dein Vater. Er hat die weite Reise von Ingelheim bisher auf sich genommen, um mit dir zu sprechen.
Es herrscht böses Blut zwischen uns. Ich möchte nicht. Wir haben uns gestritten, als ich von zu Hause fortgegangen bin.
Deine Seele ist in Aufruhr. Bruder, du bedarfst der spirituellen Führung. Wir werden die Angelegenheit morgen in der Kapitelversammlung besprechen. Jetzt begrüße deinen Vater.
10 Jahre waren vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen hatten. Ich hatte mich verändert. Vielleicht. Verzeih mir, Bruder. Ich war zu sehr überrascht. Ich bitte dich demütigst um Nachsicht.
Schon gut, Bruder. Und nun geh.
Er kam mir durch den Garten entgegen. Kleiner, als ich ihn in Erinnerung hatte. Er benutzte einen Stock, auf den er sich stützte.
Deus tecum.
Sein Haar war weiß geworden.
Mein Sohn.
Wohin jetzt? Die fensterlose Kapelle im Garten, deren Halbdunkel konnte mir Schutz gewähren.
Du bist zum Priester geweiht worden, mein Sohn. Du hast unserer Familie Ehre gebracht. So wie ich es einst von deinem Bruder erhofft hatte. Ist deine Schwester gestorben, ohne dass sie geschändet wurde?
Thorstadt, die Normannen. Das Wunder meiner Errettung.
Sie ist unberührt gestorben.
Deo gratias. Johanna war ein starkköpfiges und unnatürliches Kind. Nie hätte sie ihren Frieden mit der Welt gemacht. Es ist besser so.
Sie wäre anderer Meinung.
Johannas Tod hat deiner Mutter schreckliche Trauer bereitet.
Wie geht es meiner Mutter?
Sie ist fort.
Fort?
Zur Hölle gefahren, wenn du es genau wissen willst. Wo sie für alle Ewigkeit im Feuer brennen wird. Sie ist vor einem Monat gestorben, ohne sich mit Christus ausgesöhnt und die Beichte abgelegt zu haben. Zu ihren heidnischen Götzen hat sie gebetet. Die Hostie spuckte sie mir ins Gesicht.
Woran ist sie gestorben?
An ihrem Kind im Mutterleib.
Oh Gott.
Man hat nicht einmal erlaubt, sie auf dem Friedhof zu beerdigen. Mit dem ungetauften Kind in ihrem Leib.
Hat er sie vielleicht doch geliebt? In seiner seltsamen, grausamen, selbstsüchtigen Art?
Da wäre noch etwas, Johannes. Weißt du, meine Stellung in Ingelheim ist problematisch geworden seit dieser Geschichte. Man hält es jetzt sehr genau mit dem Zölibat und die Schwangerschaft deiner Mutter.
Das heißt, du hast deine Stellung verloren.
Ja, ich habe die Kraft und das Können, Gottes Werk dennoch zu verrichten und den Brüdern bei der Bekehrung der Heiden zu helfen. Wenn du bei Abt Rabanus ein gutes Wort für mich einlegen könntest.
Das bedeutete Gefahr. Tödliche Gefahr.
Du gibst mir keine Antwort. Du bist stolz geworden, mein Sohn. Hoffart kommt vor dem Sturz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Buch der Sprichwörter, Vers 16.
Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Erster Brief der Korinther, Vers 7.
Du willst mich verspotten. Du!
Er hob den Stock, verlor das Gleichgewicht, stürzte, packte meine Hand, zog sie zu sich hinunter.
Mein Sohn, oh mein Sohn, verlass mich nicht. Du bist alles, was ich noch habe.
Er widerte mich an. Ich riss mich los. Die Kapuze glitt vom Kopf. Er sah mein Gesicht.
Tochter der Eva. Was hast du getan, Johanna? Wo ist dein Bruder Johannes?
Die Normann. Tot.
Weib. Schändliches Luder. Hexe.
Vater.
Schon auf deinen älteren Bruder hast du Krankheit und Tod herabbeschworen. Ich muss dem ein Ende machen.
Man wird mich töten.
Bring mich zum Abt Rabanus. Weib.
Herr, gib ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm.
Er war gestorben. Der bigotte Dorfpriester, der meine Mutter noch in ihrer Todesstunde verflucht hatte, war gestorben. In dem Augenblick, in dem er bereit gewesen war, mich den Grausamkeiten einer unerbittlich reichenden Kirche auszuliefern.
In te speraverunt patres nostri, speraverum et liberasti eos.
Gott, du mein Herr, hast du mich gesegnet mit einem weiteren Zeichen deiner Gnade, auf dem Weg der Täuschung und Lüge, den du mich hast einschlagen lassen. Ist es der Täuschung? Ist es eine Lüge? Oder eine wunderbare Verwandlung? eine Metamorphose meines Seins, das sich losgelöst hat von der Beschaffenheit meines Leibes, in den ich geboren war.
Ihr habt mich rufen lassen, ehrwürdiger Vater.
Du hast während meiner Abwesenheit eine Änderung am Ritual der Heiligen Messe vorgenommen, Bruder Johannes?
Ja, Vater.
Warum?
Die Pest geht um im Land und hat Fulda nicht verschont.
Was hat es damit zu tun, dass du den Gläubigen den Kelch zur Heiligen Kommunion verweigerst und stattdessen ein Stück Brot in den Wein tauchst, um ihnen Christi Blut in dieser Form zu geben?
Ich weiß es nicht. Noch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass durch die Berührung des Kelches mit den Lippen eines Erkrankten etwas von der Krankheit am Rand des Kelches haften bleibt und sich einem Nächsten mitteilt, welcher daraus trinkt.
Haften bleibt, mitteilt, am Rand des Kelches. Die verderblichen Geister und Dämonen sind doch überall.
Wahrscheinlich sind es nicht die verderblichen Geister, die diese Krankheit verursachen. Jedenfalls nicht sie allein. Möglicherweise bedienen die Dämonen sich teuflischer Stoffe. Absonderungen, welche die Kranken von sich geben, die an den Gegenständen haften, von wo sie wiederum auf noch gesunde Menschen übergehen.
Eine Vermutung.
Ihr selbst, ehrwürdiger Vater, habt die Aussätzigen aus der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen. Ihr untersagt den Leprosen, Kinder zu berühren oder in Gesellschaft anderer Menschen zu essen und zu trinken.
Das ist ein Ritual, an das ich nicht halte. Du aber möchtest aufgrund nur einer Vermutung den Messkanon ändern. Der Messkanon ist heilig. Wie kannst du es wagen, daran herumzupuschen?
Die Änderung betrifft doch nur die äußere Form. Vater Abt, nicht das Wesen.
Wesen und Form bilden der heiligen Liturgie eine untrennbare Einheit. Sie bedingen einander.
Ich kann es nicht erklären. Aber ich glaube, dass wir dadurch Menschenleben retten. Mir ist aufgefallen, dass die Zahl der Erkrankungen drastisch heruntergegangen ist, seit ich diese Änderung vorgenommen habe.
Solche Beobachtungen sind nutzlos, denn sie entspringen nicht dem Glauben, sondern den trügerischen Sinnen des menschlichen Körpers. Besinne dich der Worte des heiligen Augustinus. Zu glauben, was man nicht sieht, ist wahrer Glaube. Credo quia absurdum. Wende dich wieder Gott zu, Bruder Johannes Anglicus, indem du den schwierigen Weg des Gehorsams beschreibst.
Aber Vater,
mit sofortiger Wirkung bist du von deinen Pflichten als Priester entbunden, Johannes Anglicus. Statt eitler Wissenschaft wirst du Demut studieren und in das Spital zurückkehren.
Er schwieg, sah mich an mit einem Blick, der mir sonderbar erschien, je länger das Schweigen dauerte. Sein Gesicht war rot angelaufen. So hatte ich den Abt noch nie gesehen.
Das aber wird nur der kleinere, körperlich schmerzlose Teil der Strafe sein, die dich für die Schändung der heiligen Messliturgie erwartet. Du weißt, was Bruder Gottschalk widerfahren ist.
Geißelung. Bis das Fleisch aufbrach und die weißen Knochen entblößte. Von der eisigen Klaue gleich schlug sich die Angst in meine Brust. Die Angst vor meiner Entblößung bei der Geißelung, die unausweichlich meine wahre Natur als Frau offenbaren musste.
Nichts, so lehrte Augustinus, ist so machtvoll, den Geistern des Mannes hinabzuziehen, wie die geilen Kosungen einer Frau und jener körperliche Verkehr, der zur Ehe gehört.
So wäre denn der Verkehr des Fleisches miteinander auch in der Ehe eine Sünde.
Er ist nur durch den Wunsch nach Fortpflanzung zu rechtfertigen.
Und ohne diesen Wunsch?
Wird die lästliche Sünde, die Vereinigung des Fleisches in der Ehe, zur Todsünde. So lehrt es uns der große Augustinus. Und diese Lehre ist gültig über die Jahrhunderte hinweg bis heute und in alle Zukunft. Post coitum omnis anima triste. Nach vollzogener Fleischesvereinigung fällt jedes Lebewesen der Traurigkeit anheim. Wir nennen es Reue. Gibt Gott uns einen deutlicheren Hinweis auf die Verdorbenheit des fleischlichen Handelns? Ein weiterer Beweis für dessen Schändlichkeit ist der Schmerz des Gebärens. Das Weib, Ursprung aller Sünde, leidet an der Stelle, wo es gesündigt hat. Selbst wenn ein Kind das Leben auf dieser Welt fortsetzt, zeigt Gott tadelnd mit dem Finger.
Nun, wenn alle Menschen sich auch der lästlichen Sünde enthielten, würde dann nicht das Leben selbst aufhören zu existieren? Kann dies in Gottes Willen begründet sein?
Damit, Monsignor, habt ihr euch Gottes größtem Geheimnis genähert. Das Mysterium aller Mysterien, das nur im Glauben seine Öffnung findet. Credas, Monsignore, quia absurdum. Aber genug davon. Wir haben eine andere Aufgabe. Ich sehe da ein dickes Bündel Notizen. Ergebnisse eurer Nachforschungen?
So ist es, Eminenz. Und ich fürchte, wir werden dem Willen des Heiligen Vaters nach völliger Auslöschung der Ereignisse aus der kirchlichen Geschichtsschreibung nicht gerecht werden können. Zu umfangreich, zu verstreut sind die Dokumente über die in Frage stehende Person. Johanna, auch Jutte genannt, Kindheit in Ingelheim, Studium in Dorstadt, dann im Kloster zu Fulda, dort bereits als Mönch verkleidet. Er lernt die Heilkunde, erwirbt großes Ansehen, wird zum Priester geweiht. Hier muss ein Ereignis eingetreten sein, das sie zum spontanen Verlassen dieses Ortes gezwungen hat. In einigen Schriften ist von einer drohenden Züchtigung wegen Ungehorsams die Rede, der sie entfloh. Andere Quellen wiederum scheuen sich nicht von unzüchtigem Ansinnen seitens des Abtes.
Abtrabanus Maurus, unzüchtiges Ansinnen? Ausgeschlossen. Ein untadeliger Ehrenwerter, ein berühmter Mann der Kirche und der Wissenschaft. Erkennt ihr, Monsignore, zu welchen satanischen Verleumdungen die verderbliche Fantasie des Fleisches führt?
Der Geist des Menschen, der ihn in ungeahnte Höhen führt, ist eine Seite, Eminenz. Die Abgründe der Seele eine andere.
Wo bin ich?
Auf dem Anwesen des Grafen Rikulf, 50 Meilen stromab Fulda. Euer Boot war gekentert, ihr selbst werdet fast ertrunken. Gott sei Lob und Dank, ich konnte euch ins Leben zurückführen.
Ihr habt mir das Leben gerettet.
Darüber müssen wir kein Wort verlieren. Ich bin froh, an euch ein wenig von dem gut zu machen, das ihr für mich und die Meinen getan habt.
Müsste ich euch kennen?
Es sind 6 Jahre her. Ich nehme an, ich habe mich ziemlich verändert.
Du bist arm. Das Muttermadeig ist ich vor der Separatio Leprosorum, der Verdammung der Aussätzigen, bewahrt. Dem ich das Rechnen beigebracht, die Aufnahme in die Klosterschule von Fulda ermöglicht hatte.
Alles, was ich jetzt bin, verdanke ich euch. Meine Stellung als Verwalter, meine Frau, meine Familie. Da wäre nur eine Frage. Wie sollen wir euch ansprechen? Um euch zu beleben, war es vonnöten, euch zu entkleiden.
Sag Johanna zu mir, das ist mein richtiger Name.
Man möchte kaum glauben, dass eine solche Verstellung möglich ist. Was habt ihr nun vor? Möchtet ihr ins Kloster zurück? Wir würden euch diese Möglichkeit nicht versperren. Eher würde ich auf der Folterbank sterben, als euch verraten.
Zurück ins Kloster? Nein.
Was dann?
Eine gute Frage. Langsam kehrte die Erinnerung zurück. Eine sehr gute Frage. Der gottesfürchtige Abt. Die drohende Auspeitschung. Weil ich es gewagt hatte, das Kommunionsritual zu ändern, den Gläubigen Brot in Wein getaucht zu reichen, um Ansteckungsgefahr zu vermeiden. Nein, ins Kloster kann ich nicht zurück. Es wäre mein Tod.
Meine Frau und ich, wir haben beschlossen, euch einzuladen, bei uns zu bleiben. Ob als Frau oder Mann, uns macht es nichts aus.
Gott segne dich, Arm. Aber ich werde auf eine Pilgerreise gehen.
Nach Tours? Zum Grab des heiligen Martin?
Nein,
nach Rom.
Rom? Aber das ist viel zu gefährlich. Es wird wieder Krieg geben. Soldaten, Wegelagerer. Einige von diesen Teufeln töten Reisende schon der Sachen wegen, die sie am Leibe tragen. Nein, ich verbiete euch...
Ich bin mein eigener Herr Arm und ich gehe, wohin ich will.
Dann wartet wenigstens 3 Monate. Dann kommen Gewürzhändler durch diese Gegend. Sie reisen unter schwerer Bewachung. Sie könnten euch bis Langres Schutz geben.
Langres? Das ist doch nicht der kürzeste Weg nach Rom, oder?
Aber der sicherste. Dort findet ihr andere Reisende, denen ihr euch anschließen könnt. Die Straße führt von Langres nach Süden.
Rom.
Durch Besançon und Orb.
Die Stadt der Wunder. Wo der Papst zu Hause ist. Wo die größten Geister der Wissenschaft versammelt sind. Bibliotheken, hunderte von Kirchen. Als erhabenes Zeugnis der Existenz einer wahren Civitas Dei. Einer Gemeinschaft Gottes auf Erden.
Und von dort aus in die heilige Stadt.
Ja, nach Rom. Dort werde ich finden, was ich suche. Die Wahrheit sah anders aus. Wild wuchernd, schmutzig und wimmelnd von Menschen. Antike Monumente in Trümmern oder zu christlichen Kirchen umgebaut, als Steinbrüche benutzt. Rom. Eine Stadt uralter und scheinbar unvereinbarer Widersprüche. Das Staunen der Welt und zugleich ein verfallender, schmutziger Hinterhof. Eine der bedeutendsten christlichen Pilgerstätten, deren größte Kunstwerke jedoch zu Ehren heidnischer Götter entstanden waren. Eine Hochburg des Lehrens der Wissenschaften und ein Sumpf von Unwissenheit und Aberglauben. Fromme und Gottlose, ehrliche und Gauner, Betschwestern und Kurtisane. Wie Mona Mariozza, die mir fast zum Verhängnis geworden wäre.
Benedikt. Du bist heute nicht in Stimmung, wie ich sehe.
Nun ja.
Gibt es einen Grund?
Der Zustand seiner Heiligkeit hat sich weiter verschlechtert.
Was mich nicht wundert, mein Lieber Benedikt. Frisst er immer noch so viel?
Wie sprichst du vom Heiligen Vater?
Ganz Rom spricht schon davon. Es ist einfach ungeheuerlich, was für Essenmengen er vertilgt und wie viel Wein der Mann in sich hineinschüttet.
Ja.
Du musst etwas dagegen unternehmen. Ich nehme an, es liegt im Interesse deiner eigenen Stellung, Servius, möglichst lange auf dem Stuhle Petri zu haben.
Stellung? Ich liebe meinen Bruder. Meine Stellung als Primicerius spielt dagegen eine untergeordnete Rolle.
Wenn er dich nicht hätte, wäre er hilflos. Aber wenn du ihn nicht hättest, wärst du ein Nichts.
So Unrecht hast du nicht. Und überdies ist zu erwägen, der Bischof von Castellum...
Anastasius? Ein schöner, ein mächtiger Mann.
Und mir verpflichtet. Als mir mein klarte, hätte Anastasius Anspruch auf das Papstamt. Aber er ist noch zu jung, bedauerlicherweise. Wenn Sergius vorzeitig stirbt, wird ein anderer gewählt. Und es kann Jahre dauern, bis Anastasius an die Reihe kommt. Also...
Eine Menge Unsicherheiten mithin. Ist dein Bruder in guten ärztlichen Händen?
Er ist Tag und Nacht von Männern umgeben, die für seine Gesundheit beten.
Beten. Es gibt da jemand an der Schule Anglorum, einen Priester. Er kommt aus dem Frankenland, dem erstaunliche Heilkünste nachgesagt werden.
Ach, ja?
Ja, ich habe ihn rufen lassen. Und er hat mir geholfen, binnen kurzer Zeit. Meine Monatsbeschwerden sind völlig verschwunden, seit ich regelmäßig seine Medizin einnehme.
Du hast diesen Priester rufen lassen und dich von ihm...
Kein Grund zur Aufregung, lieber Benedikt. Ich nahm an, du hättest nichts dagegen. Du solltest dich seiner auch bedienen. Denk daran, was auf dem Spiel steht.
Ja.
Mariozza.
Vielleicht hast du recht.
Die schönste Frau, die ich je gesehen hatte. Makellose, reine Haut. Gut. Augen mit langen Wimpern und ebenholzschwarzen, großen Pupillen. Benedikt hatte ihr eine Residenz im Stil einer antiken römischen Villa eingerichtet und stattete ihr regelmäßig seine Besuche ab. Dass sie seit kurzem meine Patientin war, verschaffte mir eine Menge Neider.
Man hat nach jemandem geschickt, nach einem Heiler von der Schola Anglorum.
Was sagt ihr da?
Der Mann wird Johannes Anglicus genannt.
Aus ganz Rom kommen Theologen zu ihm, um wissenschaftliche Gespräche mit ihm zu führen. Außerdem soll er ein hervorragender Arzt sein. Benedikts Konkubine, diese Mariozza, vertraut ihm blind. Die Leute behaupten, er könne eine Diagnose stellen, indem er sich bloß den Urin eines Patienten anschaut.
Ein Scharlatan.
Offensichtlich. Falls aber dieser Johannes Anglicus auch nur den Anschein erweckt, etwas von unserer Kunst zu verstehen, könnte das verheerende Folgen für die ganze Ärzteschaft von Rom haben.
Er studiert den Urin zur Diagnose, sagt ihr?
Ja.
Nun, dann werden wir ihm eine Probe liefern.
Das halte ich für einen großen Fehler.
Ich sage, wir liefern ihm eine Probe, Florus. Ich habe aber nicht gesagt, von wem. Komm.
Ich bin Benedikt, Bruder unseres heiligen Vaters. Ich habe euch kommen lassen, auf dass ihr die Gesundheit seiner Heiligkeit wiederherstellt.
Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Mit Gottes Hilfe.
Ich darf euch mit Herrn Ennodius bekannt machen, dem Vorsitzenden der Ärztlichen Gesellschaft von Rom.
Falls ihr über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt, Johannes Anglicus, werdet ihr feststellen, dass seine Heiligkeit sich in den Klauen von Dämonen befindet, deren gefährlicher Griff sich durch keinerlei Arznei lösen wird, sondern nur durch Glaube, Hoffnung und Beten. Florus?
Ja?
Habt ihr die Urinprobe?
Hier. Vor nicht ganz einer Stunde seiner Heiligkeit entnommen.
Könnt ihr daraus etwas erkennen?
Lasst sehen.
Wir sind gespannt.
Ich hielt das Fläschchen gegen das Licht, schwenkte es, wie man es mit gutem Wein tut, öffnete es, atmete den eigenartigen Geruch der Flüssigkeit ein,
scheußlich,
tauchte den Finger hinein.
Es ekelt ihn nicht sogar davon zu kosten.
Ein gerissener Trick. Den Urin einer schwangeren Frau als den des Papstes unterzuschieben. Was tun? Die erlauchte Versammlung der arglistigen Täuschung zu bezichtigen, konnte ich nicht wagen.
Nun, Johannes Anglicus, eure Diagnose.
Hochachtbare Versammlung. Hier sind keine Dämonen am Werk, sondern der Herrgott selber. Er tut ein Wunder. In spätestens einem Monat wird der heilige Vater Mutter.
Was ist mit ihm?
Noch bin ich nicht tot. Ich bin aufgewacht und was sehe ich da? Diese Bande reibt mich mit Öl ein. Sie wollen mir die Unctio Extremis erteilen.
In Anbetracht des sich verschlechternden Gesundheitszustandes seiner Heiligkeit hielten wir es für angeraten, ihm vorsichtshalber die letzte Ölung.
Raus mit euch!
Wollt ihr die unsterbliche Seele eures Bruders in Gefahr bringen?
Hinaus, sag ich. Alle! Ihr auch, Kardinal!
Überlegt, was ihr tut!
Benedikt! Der Schmerz, Benedikt! Ich kann den Schmerz nicht mehr tragen.
Setz dich, Bruder. Trink den Wein hier. Dann wird es dir besser gehen.
Wer?
Ich habe jemanden hier, der dir helfen kann. Schau nur.
Der heilige Vater. Ein kleiner, dicker Mann, dessen Gesicht aus Kugeln, Halbkugeln und Kreisen bestand. Runde Augen blickten aus zwei dicken Fleischringen hervor. Diesen Mann sollte ich heilen.
Schon wieder ein Arzt. Wenigstens hat dieser nicht die Hände eines Fuhrknechts.
Erlaubt, Heiligkeit.
Die Beine bedrohlich angeschwollen. Die gerötete Haut an einigen Stellen bereits aufgeplatzt. Die Gelenke entzündet. Sein Leib brannte vor Fieber. Colchicum konnte ihr helfen.
Bringt mir Wasser.
Hippokrates empfiehlt, eine Messerspitze des Wurzelpulvers auf einem Becher Wasser. Dazu etwas Bilsenkraut. Es macht schläfrig. Schlaf ist das beste Mittel gegen Schmerz.
Trinkt das, heiliger Vater.
Wasser?
Trinkt.
Und jetzt? Werdet ihr mich zur Eifer lassen, stimmt's?
Ich würde sagen, von diesen Torturen habt ihr schon genug über euch ergehen lassen.
Soll das heißen, das war alles? Ein Becher Wasser und fertig?
Ihr leidet unter der Gichtheiligkeit. Ich gab euch Kolchicum. Ein bekannterweise wirksames Mittel gegen diese Krankheit. Ihr werdet bald schlafen. Und wenn es Gottes Wille ist, sind die Schwellungen und der Schmerz, die euch so sehr zu schaffen machen, in wenigen Tagen verschwunden.
Wer seid ihr?
Ich heiße Johannes Anglikus.
Er kommt aus dem Frankenland.
Weshalb nennt ihr euch dann Anglikus?
Mein Vater stammt aus England. Er kam aufs Festland, um den Sachsen das Wort Gottes zu verkünden.
Die Sachsen, ein gottloses Volk.
Die meisten Sachsen sind jetzt Christen. Jedenfalls, soweit man Menschen mit Feuer und Schwert vom wahren Glauben überzeugen kann.
Heißt das, ihr seid nicht der Meinung, dass die Kirche den Auftrag hat, die Heiden zu bekehren?
Welchen Wert hat ein Versprechen, wenn es unter Zwang gegeben wurde?
Unser Herr Jesus hat uns geboten, allen Völkern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes die frohe Botschaft zu verkünden und die Menschen zu taufen.
Das stimmt. Nur.
Ja? Sprecht weiter.
Bedenkt die Reihenfolge des Gebots, das Jesus erteilt hat. Zuerst die Völker lehren, dann taufen. Und bei Jesus ist von Feuer und Schwert als Instrumenten der Bekehrung und Mission nicht die Rede.
Ihr argumentiert geschickt. Aber nur verlasst uns. Wir bedürfen der Ruhe.
Die Päpstin von Donna Wulfo Cross. Aus dem Amerikanischen von Wolfgang Neuhaus. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen von Friedrich Bestenreiner. Erster Teil. Dramaturgie Thomas Fritz, Musik Steffen Schleiermacher. Johanna Angelika Domröse. Kind Johanna Dorothea Sell, junge Johanna Gunda Aurich. Dorfpriester Thomas Holzmann. Gerold Hilmar Tate, Richild Corinna Kirchhoff. Fulgentius Bert Franzke, Abrabanus Ernst Jacobi. Sergius Franz Josef Steffens, Benedikt Vadim Glovna, Mariozza Angelika Waller. Eminenz Jürgen Thormann, Monsignore Horst Hiemer und andere. Musikaufnahme und Mischung Hans Kölling. Schnitt Holger Klimchen, Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Stanka Koseva. Regie Walter Niklaus. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2000.